So, hallo Yannick.
Hallo Serafin. Grüß dich.
Guten Tag.
Wir sind zu zweit.
Ja, warum? Du hast die Quelle direkt aus erster Hand.
Also Sabine hat mich gerade angerufen und mir gesagt, dass sie sich ausgeschlossen hat. Irgendwas Kompliziertes mit einer Mitbewohnerin, die ausgezogen ist und jetzt keinen Schlüssel und sie kommt nicht rein und wir sind zu zweit. Und ich bin gerade auch fast ausgefallen, weil ich beim Rückweg im Körnerpark die Treppen runtergeflogen bin und auf meinen Allerwertesten gefallen, mehrfach.
Oh nein.
Und andere Leute haben es gesehen. Und jetzt habe ich ein bisschen Nackenschmerzen. Ich hoffe, es geht.
Oh, ich habe auch noch ein bisschen Nackenschmerzen.
Jetzt sind wir schon die zweite Woche hintereinander auf so einer fucking...
Ich weiß, es
das geht nicht, so einer Mitleidstour. Serafin, Wehleidigkeit ist nicht Punk.
Ich habe auch nie den Anspruch gehabt, Punk zu sein. Aber bei dir war der seelische Schmerz größer als der physische?
Nein, definitiv der physische war intensiver. Der seelische, das meine ich mit Punk, das ist, kann einem ja egal sein, wenn die anderen Leute das lustig finden, dann kann man sich ja für die freuen. Der physische Schmerz, der ist alleine, den teilt man nicht. Das ist schade.
Naja, letzte Folge der ersten Staffel.
Staffel 1, Folge 7, wir kommen zum Ende. Schön.
Das letzte Gespräch habe ich geführt Ende November 2019. Und zwar mit Marie Gutbub. Marie Gutbub hat nach dem Studium ein bisschen als Journalistin gearbeitet, ist aber direkt in so eine Open-Source-Netzpolitik-Community reingefallen und hat sich dann seitdem vor allem in der engagiert. Das heißt, sie gibt Talks und sie trainiert Journalisten im Bereich Datensicherheit. Sie hat für Nextcloud gearbeitet und sie arbeitet jetzt für die Open Knowledge Foundation Germany unter anderem, ist aber auch gleichzeitig Boardmember im Seabase Hackerspace und weiterhin auf allen möglichen netzpolitischen Veranstaltungen aktiv und gibt Talks und ist ganz generell in diesem Bereich tätig. Aber weil wir gerade vorhin von Punk gesprochen haben, will ich noch kurz erzählen, wie wir uns zum ersten Mal getroffen haben, nämlich zum Vorgespräch. Sie hat mich nämlich eingeladen in die Seabase. Hast du von der schon mal gehört?
Ja, ja.
Die Seabase ist so ein Hacker-Space, der vor 25 Jahren gegründet wurde. Oben ist es eigentlich nur eine Bar, aber weil Marie Gutbub dort Mitglied ist, dürfte ich in den unteren Mitgliederbereich. Und das ist eine sehr, sehr obskure, skurrile Erfahrung da reinzugehen. Wir sind dann so eine Treppe runtergegangen. Die Seabase als Hackerspace bezeichnet sich ja auch als Raumschiff, das vor ein paar Millionen Jahren in Berlin gelandet ist oder so, keine Ahnung. Und wenn man da als Mitglied, ein Nichtmitglied mit reinbringt, muss man beim Eingang in die Treppe, nachdem man die Treppe runtergegangen ist, so einen Schalter drücken. Dann steht dann Alien. Weil ich war ein Alien als Nicht-Mitglied. Und dann gehen überall die Alarmglocken los. Und so ein Gang, der aussieht wie Raumschiff Enterprise, aber mehr Punk. Und ein bisschen dreckiger mit überall Schaltbrettern an den Wänden entlang. Und links und rechts gehen dann so Alarmglocken los. Und dann durch den Lautsprecher wird gesagt, Alarm, Alarm, Alien, Alien. Damit... keine Ahnung, die Hacker,
Leute, die an hinten Geheimprojekten arbeiten und für die NSA irgendwas machen, wissen, jetzt kommt gerade ein Alien.
Und dann ist man hinten in so einer dunklen Kammer, die genauso aussieht, wie man sich so Programmierspaces vorstellt, wahrscheinlich auch ein bisschen absichtlich. Da sitzen überall Leute in dunklen Ecken rauchend vorm Computer und programmieren irgendwas oder spielen auch einfach nur irgendwelche Spiele. Und dort haben wir unser Vorgespräch geführt. Und es war ziemlich spannend, weil ich noch nie so einen Ort gesehen habe, der so sehr direkt der Vorstellung von einem 16-jährigen Nerd entsprungen ist. Dass es solche Orte wirklich gibt, war mir neu. Habe ich viel, viel gelernt.
Vielen Dank, sehr gut. Das hat mir gerade Spaß gemacht. Ja.
Es war eine lehrreiche Erfahrung. Insbesondere, weil es in unserem eigentlichen Gespräch dann auch viel darum ging, wie man sich so Hackerbereiche überhaupt so vorstellt und woher diese Vorstellungen kommen und was denn so Hackertum und Journalismus überhaupt miteinander zu tun haben. Marie hat nämlich gerade zu studieren begonnen, als diese ganze Geschichte mit Snowden losging und WikiLeaks gerade ganz groß war. Und wir haben uns darüber unterhalten, was diese ganzen Leaks bedeuten, was die Vermachenschaft dieser Leaks heute ist, wie man heute damit umgeht, wie man am besten damit umgehen sollte, was wir aus der ganzen Geschichte Snowden gelernt haben und was wir noch immer lernen. Kümmerst du dich viel um Datensicherheit bei deinen Recherchen?
Ich habe am Wochenende mit jemandem Kontakt gehabt, einem Dokumentarfilmer, der gerade eine sehr sensible Geschichte macht und zu wenig Ahnung von Datenschutz hat. Wesentlich zu wenig. Und als ich ihn gefragt habe, ob er Sachen auf seinem Handy hat, die er dann nicht drauf haben sollte, ist er ein bisschen bleich geworden und meinte dann, ob wir uns nicht die Tage mal treffen können, um das nochmal genauer in Angriff zu nehmen.
Das ist ein Bereich, glaube ich, bei dem viele Journalistinnen noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Und genau diese ganze Infrastruktur, die es ja heute mittlerweile gibt, diese ganze Secure-Job-Geschichte und wie Whistleblower überhaupt die Möglichkeit haben, sicher und mit Schutz der eigenen Identität Dokumente zu leaken.
Secure-Job ist von Edward Snowden das, ne?
Genau, das hat sich ja auch erst in den letzten 8 Jahren, also in der Post-Snowden-Ära, gebildet. Und genau dieser Bereich ist einer, wo manche richtig nerdig drin sind, wie zum Beispiel Marie, und wo andere noch so ein bisschen Lücken haben, die man aber füllen kann. Und wie, zumindest ein paar Anhaltspunkte, gibt's im Gespräch mit Marie Gutbub.
Wundervoll, freue mich drauf.
Du bist zum Studium nach Berlin gezogen?
Genau. Also ich komme aus Frankreich, aber ich hatte davor schon ein Jahr in Freiburg gewohnt.
Und dann wolltest du Kulturjournalismus studieren und bist nach Berlin gezogen?
Eigentlich wollte ich ganz allgemein Journalismus studieren. Ich hatte vor, in Frankreich zurück nach Frankreich zu ziehen und in Straßburg Journalismus zu studieren. Aber irgendwie hat es mir ganz gut in Deutschland gefallen, ein Auslandsjahr. Und ich habe gedacht, eigentlich will ich nicht zurück nach Frankreich. Ich habe keinen Bock auf diese große Prüfung, um in der Journalismusschule zu kommen und so. Und ich habe einfach Master Journalismus Deutschland getippt, hat eine Liste gefunden und da stand Kulturjournalismus und das hat eigentlich ganz viel Sinn gemacht, weil ich Literatur studiert habe und mich auch für Musik interessiert habe und Subkulturen. Und da habe ich gedacht, dann probiere ich es einfach und ich habe da einen super komischen Brief noch dazu gelegt, was nicht gefragt wurde. So, hi, ich weiß, ich habe keine Arbeitsproben, weil es eigentlich Weiterbildung ist. Ich habe noch nie was mit Journalismus gemacht. Ich habe nur einen Bachelor, ich bin viel jünger als alle anderen Bewerber wahrscheinlich. Und ich mache auch noch ganz viele Rechtschreibfehler, weil ich Französin bin. Aber ich bin so motiviert, bitte, bitte, bitte. Und irgendwie hat das geklappt.
Und warum wolltest du grundsätzlich Journalismus studieren oder warum wolltest du gerne schreiben oder was war die Motivation?
Na, Literaturstudium, schreiben und so, aber ich wollte nicht unterrichten. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht, was mache ich eigentlich gern? Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich ständig Medien lese, damals auch schon sehr viel reiner Online-Medien. Das war so der Boom von Online-Medien in Frankreich, wo ganz viele Medien wie Mediapart entstanden sind. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist das auch was für mich.
Das heißt, das Thema so Online-Journalismus, was dich auch jetzt noch immer interessiert, das hat sich schon immer durch deinen ganzen Medienkonsum gezogen.
Ja, also ich habe einfach nie so richtig angefangen, Zeitungen zu lesen. Ich habe eigentlich viel Magazine gelesen, so Kindermagazine schon, bin immer damit aufgewachsen. Aber so richtig Tagesnachrichten habe ich angefangen zu lesen mit Medien wie Rue 89 damals, was in Frankreich so ziemlich links, aber halt nicht so radikal und haben so Arab Springs und den ganzen Kram so richtig viel drüber gemacht und auch wie leben Menschen im Alltag. Also es war einfach neue Formate, neue Themen, nicht diese Tagesthemen und jetzt ist Schulanfang und jetzt ist Weihnachten und wann sind die Lebkuchen da? Und es war mehr so Hintergrundberichte und ich glaube, das hat mir da immer gefallen. Deswegen bin ich so eigentlich zur Nachrichtenleserin geworden.
Hast du während des Studiums dann gemerkt, dass es einfach ist oder schwierig ist, diese Dinge umzusetzen? Oder wie hat sich das dann, deine Faszination mit solchen Medien oder dieser Art von Journalismus dann getroffen mit dem Lernen, wie man solche Sachen überhaupt macht und was die realen Bedingungen sind für solchen Journalismus?
Na, das gab es noch nicht so richtig in Deutschland. Also die Medienlandschaft ist in Deutschland ganz anders und dieser krasser Boom der Online-Medien, den es in Frankreich gab, gab es in Deutschland überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt keinen Vergleich mit, was ich in Deutschland gesehen habe, was so hier die klassischen Sachen, Berliner Zeitung, Tagesspiegel und dann öffentlich-rechtlich. Und da war halt noch mehr so Formate, die festgelegt sind, Themen, die ein bisschen klassischer sind und dadurch habe ich sehr viel gelernt. Also handwerklich habe ich einfach richtig viel gelernt, aber ich hatte immer so ein bisschen so, aber online und warum ist alles immer so getrennt? Also wir machen ein Semester Hörfunk, ein Semester Fernsehen. Das macht auch Sinn für den handwerklichen Aspekt, aber gleichzeitig gab es in den Medien, die ich gelesen damals, diese Webdokumentarformate, wo man da klickt und dann kommt ein Ton und dann, das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt, aber das war unglaublich spannend und damit wurde überhaupt nicht rumgespielt. Da muss man auch ein bisschen Informatikkenntnisse haben und so. Das war einfach kein Thema. Deswegen habe ich einfach handwerklich das gelernt und ich habe gelernt, einen Artikel gut aufzubauen und eine Kamera zu bedienen und so weiter und das war super. Aber gleichzeitig habe ich einfach daneben halt so ein bisschen weiter geschaut, immer, was gibt es in den anderen Formaten und habe dann meine Masterarbeit drüber geschrieben.
Genau, du hast aber auch dann während dem Studium dich dann auch andersweitig vom Journalismus irgendwie in anderen Szenen bewegt, richtig? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du zum Beispiel dann viel Zeit im Tacheles verbracht hast. Das gab es noch, während du studiert hast?
Ja, im ersten Jahr, also das, im September, als mein zweites Jahr angefangen habe, wurde es endgültig geschlossen. Also ich bin da einfach reingelaufen und am nächsten Tag wieder und dann wurde ich angesprochen und schlussendlich war ich halt im Studiengang, glaube ich, ein bisschen die Verrückte, die immer dahin will nach der letzten Unterrichtsstunde. Und ich habe da einfach so zwei ganz verschiedene Szenen gehabt. Ich habe gleichzeitig auch noch mein erstes und mein drittes Praktikum beim Teddy Award, also den schwul-lesbischen Award der Berlinale gemacht. Und da war ich noch in der Queer-Szene dadurch. Und so eine alte Kreuzberger queere Szene mit Nina Hagen, Tonsteine, Scherben-Managers und so. Das war, hat alles einfach nichts miteinander zu tun gehabt. Und ich war immer so ein bisschen gespalten zwischen diese verschiedenen Szenen. Das war ziemlich interessant eigentlich.
Aber glaubst du, dass vielleicht gerade der Journalismus sich da ein bisschen auch öffnen muss teilweise und dass man vielleicht lernen kann von anderen kreativen Arten, die Welt darzustellen?
Natürlich. Also deswegen finde ich die Medien, die anders denken, auch immer noch am interessantesten. Ich glaube, es gibt da auch viele Versuche. Ich habe eigentlich ziemlich viel Freiraum gehabt im Studium, tatsächlich auch so. Ich habe auf jeden Fall über den Tacheles berichtet. Ich habe über Queer-Themen berichtet. Ich habe auch immer die Gegenartikel geschrieben. Wir haben eine Beilage zum Happy End gemacht. Ich fand das absolut kacke. Also so richtig Happy End, seriously. Und da waren so Herzchen und was auch immer in dieser Beilage. Und ich habe gesagt, ja, okay, aber nur, wenn ich gegen das Happy End schreiben darf. Oder einmal haben wir so ein Wüstenhut-Thema vorgeschrieben bekommen. Und ich habe gesagt, ja, aber nur, wenn man das kritisch betrachten kann. Und da hat mir der Studiengang auch schon ganz schön viel Freiraum gegeben. Und die Dozenten haben gesagt, ja, mach dann einfach. Also die waren schon richtig offen. Es gab halt sonst wenig andere Leute, die in so eine Richtung gedacht haben. Also ein paar schon, aber wenig.
Und zum Thema Bereiche, von denen, glaube ich, Journalisten und Journalistinnen noch viel lernen können, hast du dich dann auch immer mehr für Netzpolitik interessiert?
Damals eigentlich noch nicht. Also erst nach dem Studium. Also während des Studiums weiß ich noch, dass also das mit Julian Assange lief schon, das hat man so ein bisschen mitbekommen.
Na, von wann bis wann hast du studiert nochmal? Genau.
Ich war im Jahrgang 9, das war 2011 bis 13, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Also da lief schon diese ganze Julian Assange-Geschichte, das hat man so ein bisschen am Rande mitbekommen, habe ich so ja immer wieder gelesen, aber jetzt nicht als so großes Thema für mich gesehen. Was ich noch weiß, ist, dass ich einmal reingelaufen bin im Studiengang und habe gesagt, ich habe diese crazy Geschichte gelesen. Es geht um Aaron Schwartz, das ist ein Typ, der ist gerade gestorben. Also es war ein Suizid und das ist, weil er irgendwelche Dokumenten befreit hat und unter Druck gesetzt wurde von der Universität und auch vom, ich weiß nicht mehr, vom Staat und so. Und ich bin reingekommen und gedacht, das ist doch überhaupt nicht okay. Und ich habe das bei ein paar Kommilitonen dann erzählt und die haben gesagt, okay, okay, ja. Okay. Also und ich habe, da habe ich halt schon gemerkt, dass ich so solche Themen so immer wieder draufgeklickt habe und gelesen, aber ich habe eigentlich nichts damit anfangen können. Ich dachte, Computer kann ich nicht. Ich bin nicht mit Computer aufgewachsen und ja, habe so ein bisschen gedacht, ja, irgendwann. Und erst nachdem, also während ich meine Masterarbeit geschrieben habe, ist das mit Snowden passiert. Und ich habe es da so mitbekommen, so ein bisschen am Rande. Und so, ey, ich habe keine Zeit, ich muss hier ein paar tausend Seiten lesen. Okay, da gibt es einen Typ, der hat irgendwas gelegt. Und was ich nie wusste, ist, dass ich meine Masterarbeit geschrieben habe in ein Café in Berlin, wo sich abends die Leute, die Snowden-Journalisten getroffen haben. Das wusste ich überhaupt nicht und erst nach meinem Studium habe ich da ein bisschen gekellnert und da standen diese Leute vor mir und so, oh shit, ich habe hier eine ein ganzes Ding verpasst. Also nicht wegen Snowden, sondern einfach, dass man Quellenschutz lernen muss. Das ist technisch auch, also natürlich lernt man, man muss seine Quellen schützen, aber wie mache ich das technisch mit Computer? Was kann man tun? Also wie kann man Leute überwachen? Was ist möglich? Wovor muss ich Angst haben? Das habe ich im September, nachdem ich meine Masterarbeit präsentiert habe, erst mitbekommen.
Also dann ist das Ganze erst zum Thema für dich geworden und du hast dich immer mehr dafür interessiert. Also hast dann, warst dann bei Gatherings von Computerleuten oder vom Chaos Computer Club oder sonstigen netzpolitischen Veranstaltungen, hast dich dann da nach und nach reingefunden?
Na, da war so eine Art Stammtisch, wo ich gekennzeichnet habe und das war reiner Zufall. Ich dachte, da seien irgendwelche Twitter-Aktivisten, so hat man es mir dargestellt. Und ich dachte, Twitter kann ich nichts mit anfangen. Ich habe mich mit ein paar Leuten befreundet. Der eine hat mich auf eine Krypto-Party eingeladen. Damals habe ich auch noch ein bisschen daran so Partyjournalismus gemacht, so mal Konzerte, kleine Reports schreiben. Und ich habe einfach gesagt, cool, Krypto-Party, wer ist der DJ? Und der Typ hat mich angeguckt, nee, Computer. Und dann habe ich gesagt, aber wo ist die Party? Und dann hat er gesagt, komm mal einfach vorbei. Und dann bin ich so, dann bin ich in so ein, im kalten Winter in so einen Hinterraum von Hinterraum in irgendeinen Hinterhof, irgendwo, wo man nie läuft. Und da waren so 3-4 Nerds und so 5-6 Leute und die haben, das war Neonlicht, das war absolut scheiße. Und die haben sich irgendwelche Dinge beigebracht, aber dann haben wir mir ganz schnell gezeigt, guck mal, hier hast du einen verschlüsselten Chat. Und das fand ich richtig cool, dass ich das so easy installieren konnte, damals auf meinem Windows-Laptop noch. Nach 2 Monaten oder 1 Monat, weiß ich nicht mehr, hatte ich ein Linux-System drauf. Die Krypto-Party sind sehr schnell gewachsen, weil es die Post-Known-Phase war. Und dass es irgendwann in richtig coolen Hausprojekte bis zu 70 Gäste kam. Und also das war noch eine der letzten kleinen Krypto-Partys, die ich da erlebt habe. Und dann haben wir einfach, also bei Krypto-Partys die Idee, du lernst und wenn du irgendwann trainen willst, dann kannst du auch trainen, weil das ist so absolut horizontal und so, da gibt es natürlich ganz viele Probleme mit. Aber so bin ich ganz schnell selbst zur Krypto-Party-Trainer geworden und habe dann auch welche veranstaltet und so. Und dann geht man auf die Republika und auf den Chaos Communication Congress und auf den Chaos Communication Camp und lernt man Leute kennen und macht Kampagnen mit und irgendwann war ich einfach Teil der Szene. Das ging eigentlich ziemlich schnell.
Aber hast du denn das Gefühl, dass jetzt, weil das ist ja ganz interessant, dass man post-Snowden, dass es da offensichtlich so einen Boom gab und so, oh, wir müssen uns jetzt alle ein bisschen mehr Gedanken machen über unsere Sicherheit und über unsere Daten und was wir eigentlich da so preisgeben und ein bisschen drüber reflektieren. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass es die meisten Menschen nicht mehr so krass interessiert, jetzt ein paar Jahre später. Man hat das irgendwie jetzt hingenommen, dass Google und Facebook mit unseren Daten Geld macht. Hin und wieder hört man mal was, aber das ebbt dann auch schnell wieder ab, weil es irgendwie keine Alternativen gibt. Dann ist es eigentlich ganz interessant, dass du sagst, dass du den Zugang dazu so schnell fandest, weil für die meisten ist das Gefühl ja doch eher so, ich habe keine Ahnung, wie kommuniziere ich verschlüsselt mit meinen Quellen oder mit meiner Redaktion oder sonst was und ist das überhaupt wichtig? Hast du das Gefühl, dass das Interesse dafür immer noch nur in so einer Szene ist oder dass es da doch ein breites Interesse dafür gibt?
Also ich glaube, dass das allgemeine Interesse schon wieder runtergegangen ist. Das merkt man einfach bei den Krypto-Partys. Wir hatten damals echt Krypto-Partys mit 70 plus Leute. Und die ist eher so, ja, rechne es mit 10, 15, große Krypto-Party, 20 Gäste. Es gibt auch weniger als früher. Also das heißt, also es war 70 und eine pro Woche damals. Mhm. Und jetzt ist es nicht mal mehr eine pro Woche. Und das ist halt, jetzt ist gerade einfach Umwelt ein Thema und man merkt auch sogar, dass im Tech-Bereich manche Stiftungen jetzt sagen, wir fokussieren jetzt uns auf Nachhaltigkeit und nicht mehr auf Technologie. Also da merkt man echt schon, dass es diese Wellen gibt. Es muss irgendein Thema medial groß werden, dann interessieren sich Leute dafür und dann gibt es irgendwann wieder ein Thema, was interessanter ist. Allerdings glaube ich, dass dieses ganze Krypto immer wieder Leute anzieht, weil es ist halt unglaublich sexy, einfach zu denken, okay, das ist Matrix, ich verschlüssel Dinge. Also diese ganze, also man merkt immer, es gibt Leute, die kommen mal und die lernen was, aber ab und zu hast du immer wieder jemand, der kommt und so, ich möchte so gern Teil der Szene sein, ich möchte so gern alles lernen. Ich glaube, es ist einfach sexier als Blumendeko machen oder sowas, weil man hat so ein bisschen diesen Spy-Effekt und so, was auch nicht sehr, sehr gesund ist, wenn man so rangeht. Aber das, also es hat echt einen Wow-Effekt, wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt Verschlüsselung und so funktioniert das und man lernt Dinge. Also ich habe einfach immer dieses, ich will mir lernen gehabt. Damals, also so, was ist asymmetrische Verschlüsselung? Wie funktioniert das? Was ist der Unterschied zwischen Linux-System und einem Windows-System? Warum empfiehlt man das? Und es sind einfach unglaublich viele Sachen, die man lernen kann, ohne Informatiker zu sein. Einfach so Konzepte. Und wenn man, also zieht immer wieder Leute an.
Das heißt, was würdest du ganz praktisch dann jetzt einer werdenden Journalistin empfehlen? Also was denkst du, was jeder bei uns im Studiengang sich mal angeschaut haben sollte?
Es ist sehr abhängig, was man für Journalismus machen will. Also wenn ich Investigativjournalist sein möchte, dann bitte sofort zum Training gehen und so richtig krassen Background haben. Also es muss auch nicht ein ganzes Studium in Informatik sein, aber so wissen, was man für Fehler machen kann und so. Aber es gibt auch so Zwischenfälle, wenn ich zum Beispiel einfach Lokaljournalismus mache und es könnte sein, dass jemand versucht, sich in mein WLAN reinzuhacken, weil ich es nicht gut geschützt habe oder mein Passwort einfach rauszufinden ist oder sowas. Also es gibt dann so verschiedene Stufen. Das nennt man, also man macht eigentlich sein Threat Model, also wer könnte mich angreifen, was habe ich
also
für Daten?
Also man modelliert welche, also man macht eine Skizze quasi, welche Gefahren es gibt für meinen konkreten Fall.
Genau, also wer würde mich überwachen, wer will meine Informationen, was habe ich für Informationen überhaupt, was könnte passieren, wenn ich diese Informationen verliere. Also sich einfach so diese Fragen zu stellen, auch was benutze ich für Betriebssystem, was sind die Gefahren bei dem Betriebssystem. Und dann muss man halt sich ein Modell machen, also wie man seine Information Security, also seine Informationssicherheit-Skills einfach anpasst an diesen Threat Model. Grundsätzlich finde ich, dass ein Journalist schon mal Tor ausprobiert haben sollte, weil das kann man ja immer brauchen, um was anonym zu suchen.
Also Tor in einem Browser, mit dem man nicht getrackt wird, wenn man sich im richtigen Netzwerk...
Tor ist eigentlich ein Netzwerk, ist kein Browser. Also es gibt den Tor-Browser, den benutzt man, das ist ein Weg, um im Tor-Netzwerk reinzukommen. Das ist am einfachsten. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass Journalisten durch den Tor-Browser, den man auch auf torprojekt.org runterladen kann, installieren kann und dann ist man eigentlich mit Tor verbunden. Da gibt es auch noch ein paar Kleinigkeiten, wenn man so ein bisschen sich richtig schützen muss, die man kennen sollte. Aber grundsätzlich ist man erstmal anonym im Netz, wenn man sich nicht in irgendwelche Accounts einloggt, wo die Namen dann drin steht oder sowas. WhatsApp aufzugeben und vielleicht, also natürlich muss man manchmal WhatsApp nutzen, weil die Quellen nichts anderes haben, aber grundsätzlich Signal oder Wire zu nutzen als verschlüsselten Messengers, die machen den ganzen Job für euch und dann ist alles verschlüsselt, da muss man auch nicht viel machen. Allgemein für alle Menschen, auch Journalisten, Tracking reduzieren im normalen Browser, also so einen guten Adblocker wie uBlock Origin. Privacy Badges von der EFF ist auch immer ganz gut gegen Trackers. Da gibt es noch ein paar anderen, die kann man auch alle auf der CryptoParty-Webseite sehen, cryptoparty.en unter Tools. Also es sind halt Kleinigkeiten, Kamera abkleben natürlich, aber das, solche kleine Tipps werden auch nicht helfen, wenn man die Panama Papers kriegt. Also da muss man auch nicht denken, ich weiß es, weil ich einen Tor-Browser installiert habe. Dann gibt es Training-Organisationen, die einem helfen können, da muss man halt mit jemandem reden, der sich auskennt. Kriegt man selbst nicht hin.
Genau, aber ganz grundsätzlich sind solche Krypto-Partys ja auch dann immer offene Veranstaltungen, in die eigentlich jeder und jede gehen könnte und sollte, wenn man sich mal dafür interessiert oder Fragen zu dem Thema hat.
Krypto-Partys sind gut für Anfänger. Ich würde keinen Investigativjournalist zu einer Krypto-Party schicken. Also vielleicht mal, um die Basics zu lernen, aber Krypto-Party ist eine horizontale Bewegung. Jeder darf sagen, ich bin Krypto-Party. Wenn du dich morgen hinsetzt in irgendeinen Raum und schreist, ich organisiere eine Krypto-Party und nur einmal auf Tor geklickt hat, dann kann das niemand überprüfen. Also ich würde sagen, die Leute bei Krypto-Party Berlin zum Beispiel, die kennen sich schon ein bisschen aus, auch ziemlich gut. Aber es gibt einfach manche Sachen, wo man einen krassen Profi braucht. Also da gibt es zum Beispiel bei Amnesty ein paar Leute, die ich sehr vertrauen empfehle. Die haben so ein Tech-Team. Tactical Tech hat manchmal auch Leute, das ist ein Kollektiv in Berlin, das Center for Investigative Journalism in London und ja, es gibt halt so ein paar Organisationen.
Gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück zu deinem Studium. Du hast dann abgeschlossen und hast danach angefangen, in welchem Bereich zu arbeiten?
Ich hatte damals erstmal noch vor, eine Doktorarbeit zu schreiben, was nie zustande gekommen ist. Ich habe so ein bisschen angefangen, als Freier zu schreiben, direkt über diese Netzpolitik-Themen für französische reine Online-Medien, die ich damals gelesen hatte. Auch für den Freitag habe ich ein paar Artikel geschrieben und so. Ich habe so ein bisschen halt mehr Zeit gegeben. Ich habe ein bisschen gekellnert, ein bisschen als freie Journalistin gearbeitet. Und erstmal habe ich gemerkt, ich muss mir Zeit geben, um das alles zu lernen, was ich machen will, weil ich will auf jeden Fall in dem Bereich arbeiten, aber ich habe noch kein richtiges Handwerk. Also so ein Jahr lang, glaube ich, habe ich erstmal so einfach kleine freie Jobs gemacht. Und dann habe ich für ein Center for Investigative Journalism gearbeitet. Also 2015. Also, das ist, glaube ich, so 2 Jahre sogar, da habe ich so als Freie gearbeitet dann.
Inwiefern bedeutet dann oder hat vor allem nach dem Studium dann direkt für dich bedeutet, dass Journalismus da auch politisch sein kann und muss und eine bestimmte Stellung beziehen muss zu diesen Themen? Weil das sind ja, man hat das ja dann auf 2 Ebenen, wenn man über WikiLeaks spricht zum Beispiel. Einerseits muss man darüber berichten, was da geleakt wurde oder eben nicht darüber berichten, aber gleichzeitig muss man überhaupt diese Entscheidung treffen, was man, wie man damit umgeht und ob man diese komplett offene Informationskultur unterstützen will oder nicht und wie man dazu steht.
Ja, das Thema WikiLeaks ist kompliziert, weil die haben auf der einen Seite so richtig krass geholfen, also Cable Leaks und so weiter sind einfach super wichtig für die Menschheit. Auf der anderen Seite gibt es Kritik, die auch zum Teil gerechtfertigt ist. Und Julian Assange ist jetzt nicht jemand, der, leider nicht jemand, der in einen Dialog sein wollte mit Medien über, ob er das richtig macht, ob er noch was besser machen könnte. Ich glaube, dass diese Leaking-Kultur, also diese Full-Docs-Kultur, auf jeden Fall sehr interessant ist. Auch gezeigt hat, guck mal, so kann man mit Mengen von Daten umgehen, weil früher hat man ja auch nie so oft solche Mengen von Daten gehabt. Das ist einfach physisch unmöglich. Vielleicht so, also das, ich glaube, damals waren die Tools noch nicht gut genug, aber dass man manche Sachen einfach schwärzt in Dokumente, das wird auch sehr bald, glaube ich, automatisch möglich sein, beziehungsweise ist es zum Teil schon, dass man sich solche Sachen überlegt. Natürlich gibt es die andere Seite, so Snowden, Panama Papers, die sind eher dagegen. Ich schwank so ein bisschen hin und her. Ich bin eigentlich, ursprünglich war ich so eine krasse Full-Docs-Person.
Also Full-Docs heißt einfach alle Daten, die ich habe, in die Öffentlichkeit spielen.
Genau, also das Prinzip von WikiLeaks ist einfach, jemand gibt Daten, WikiLeaks prüft, ob es richtig ist oder nicht. Also da guckt man mal, gibt es diese Daten tatsächlich, sind die erfunden und sind die gesellschaftlich relevant? Und wenn es der Fall ist, dann, also damals vor der Trump-Kampagne, wo es natürlich anders gelaufen ist, wurde einfach alles auf einmal geleakt. Also, oder 2, 3 große Stapel von Dokumente. Und das, also, sonst hätte es, glaube ich, auch nicht Snowden gegeben. Hätte man da nicht ein Beispiel gezeigt. Guck mal, man kann viele Docs leaken und so. Und ich glaube, vielleicht war das einfach eine Lernkurve, die wir mal gebraucht haben. Ob man das jetzt noch so machen sollte, weiß ich nicht. Also
genau, ganz konkret wurde Assange zum Beispiel dafür kritisiert, dass dann die Namen von Quellen veröffentlicht wurden, die teilweise unschuldige oder mehr oder weniger quasi nicht politisch beteiligte Menschen waren, sondern irgendwie Informanten in Afghanistan, die dann dadurch irgendwie in Gefahr gekommen sind.
WikiLeaks hat nie Namen von Quellen veröffentlicht, sondern Namen von Leuten, die in Dokumenten zitiert worden
sind.
Das ist ein großer Unterschied. Ich verstehe, dass es einfach physisch, glaube ich, für WikiLeaks damals nicht möglich war. Es war entweder, muss man nur so viele Dokumente raushauen, wie man tatsächlich lesen und schwärzen kann, oder alles veröffentlichen. Ich weiß es nicht. Also es ist eine Debatte, wo ich auch noch persönlich nicht mit durch bin. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Versuch wert war, das mal zu machen.
Und auf jeden Fall ist es eine Debatte, die, glaube ich, alle Journalistinnen führen müssen, gerade weil es jetzt dann doch immer wieder so ist, dass punkto Panama Paper, dass Leaks dann teilweise gemacht werden, aber an Zeitungen oder übergreifende Zeitungsverbünde, die dann gemeinsam sich durch diese Papiere durcharbeiten und dann entscheiden, was man davon veröffentlicht und was nicht. Findest du das sinnvoll?
Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Herangehensweise, vor allem wenn man weiß, dass man Dokumente hat, die man nicht alle veröffentlicht haben will, sondern wo man denkt, okay, ein Journalist sollte besser rüberschauen. Ich glaube, das haben wir übrigens auch, also natürlich gab es davor schon Leaks, aber wie man heutzutage Dokumente leakt, ist eigentlich alles basiert auf WikiLeaks. Also diese ganzen Secure-Drop-Geschichten, das sind so Tools, wo Journalisten dann Dokumente bekommen, ohne wissen zu kommen können, wer sie geleakt hat und so. Und sich diese WikiLeaks-Techniken anzueignen und dann mal mehr zu kuratieren, ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenigstens in manchen Fällen, so wie die Panama Papers waren, kann ich sogar verstehen, weil da sind ganz viele Leute, die eigentlich so, ja, halt trotzdem mehr Geld in Panama hatten, aber ob man dann so öffentlich damit umgeht, ist ja auch nicht die beste Idee.
Dann in die andere Richtung, du hast auch viel im Open-Source-Bereich gemacht, arbeitest auch im Open-Source-Bereich aktuell.
Genau, also eine der Dinge, die ich damals bei CryptoParty gelernt habe, ist, dass man nur Software vertrauen kann, die Open-Source ist, weil Open-Source-Software, da kann man den Code lesen und natürlich kann ich persönlich den Code nicht lesen, weil ich bin nicht Informatikerin, ich kann nicht programmieren. Aber dafür kann ich mich darauf verlassen, dass es eine Open-Source-Community gibt, die das lesen kann und notfalls kann ich jemanden fragen, ob diese Person checken kann, ist in dieser Software ein Backdoor, wo jemand an meine verschlüsselten Inhalte trotzdem rankommt. Und deswegen vertraut man grundsätzlich Open Source. Und dann bin ich halt dadurch auch in die Open Source Community reingerutscht. Das hängt sehr nah zusammen. Und das ist auch, ich kann auch die Software modifizieren. Die anpassen, also wenn du zum Beispiel für deinen Podcast Closed-Source Software hast und die macht irgendwas, was du nicht haben willst und die zerstört jedes Mal den Podcast oder kostet dir viel mehr Arbeit, weil du es rückgängig machen musst, dann kannst du bei Closed-Source Software nichts machen. Bei Open-Source kannst du jemanden fragen, kannst du was für mich programmieren, kannst du es anpassen und dann hast du auch Chancen, dass das tatsächlich passiert. Also du besitzt auch die Software, du hast keine Lizenzen, wenn du deine Daten exportieren willst, dann kannst du die exportieren. Es ist Freiheit. Also es ist eigentlich Free Software. Also es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Open Source und Free Software, aber es geht in die gleiche Richtung. Free as in Freedom und nicht nur Free as in Free Beer. Also ein alter Spruch. Und das gehört dann auch dazu. Also man macht nicht Netzpolitik, ohne auch Open Source zu machen.
Was kann der Journalismus von Open Source lernen?
Ich fand der Uni-Versuch in Frankreich sehr interessant. Das war einer dieser Pure Players in der, so, ich weiß nicht, 2005, 2010 da irgendwann entstanden.
Was heißt Pure Player?
Also reine Online-Medien. Uni hatte alle Artikel unter Creative Commons veröffentlicht. Und es ist halt, das sind wie Open Source, aber für Kunstwerke, Texte und so weiter. Und Uni ist irgendwann pleite gegangen. Die hatten ein sehr weirdes Modell, das hat nicht funktioniert. Die Texte waren aber ziemlich hochwertig und die sind, ich weiß nicht, ob die noch online sind, ob jemand die Server noch bezahlt, aber die waren, soweit ich weiß, bis zum letzten Mal, wo ich gecheckt habe, noch online, weil es hat niemand gehört, niemand hat gedacht, ich kann da vielleicht noch mal Geld mitmachen, sondern es war einfach da und es ist für die Öffentlichkeit da. Es wurde irgendwann geschrieben und jetzt darf ich es auch reposten, verändern und so weiter. Also diese Idee, dass man halt mit dem Text vielleicht nicht immer Geld machen muss im Sinne von Urheberrecht und so weiter.
Meinst du, und du hast auch deine Masterarbeit dann über reine Online-Medien geschrieben, richtig?
Ja, genau.
Meinst du, dass sich da die Geschäftsmodelle in diese Richtung hin ändern müssen? Wie findest du da zum Beispiel so Modelle wie das vom Guardian, die sagen, wir machen alles immer frei zugänglich und wir verlassen uns darauf, dass unsere LeserInnen uns dafür dann bezahlen werden, weil wir guten Journalismus machen?
Ja, das ist eine richtig schwierige Frage. Das war auch die Hauptfrage von meiner Masterarbeit. Wie verdient man Geld als Online-Medium? Ich glaube, es gibt nicht eine Antwort. Es gibt General Interest, Special Interest Medien. Medien im englischen Sprachraum haben natürlich eine viel größere potenzielle Leserschaft als ein holländisches Medium zum Beispiel. Ich finde, also wenn man es für alle frei online zugänglich machen kann, dann ja super, wenn man sich davon tragen kann. Sonst finde ich die Modelle wie The Correspondent auch sehr interessant. Die haben einfach Abonnenten, das sind Holländer. Die haben inzwischen auch, sind dabei, eine englische Plattform zu launchen. Und die haben einfach so ein Modell, wo ich weiß nicht, 6 € pro Monat bezahle, irgendwas so Normales. Und dann kann ich auf die Webseite gehen und die Liste der Artikel sehen und auf alle klicken. Wenn ich es nicht bezahle, dann kann ich einen Link von einer anderen Person bekommen und trotzdem diesen Link abrufen, aber nicht die Homepage sehen. Oder wenn das Medium sich dafür entscheidet, über Twitter den Link zu verteilen, und dann steht einfach, dieser Link wurde von XY geteilt. Das ist so eine Art von Soft-Paywall, wo man trotzdem einen Artikel, den man gut fand, teilen kann, aber halt das Medium so als für den täglichen Konsum nicht hat, wenn man nicht bezahlt. Das finde ich zum Beispiel ein sehr interessantes Modell, was scheint zu funktionieren, weil der Korrespondent gibt es immer noch.
Ja, glaubst du, eine Möglichkeit ist, dass sich vielleicht Medien auf eine gewisse Art weiter spalten? Das heißt, nicht mehr jede Zeitung berichtet über alles, sondern man hat gewisse Kompetenzen und arbeitet dann miteinander in Kooperation mit anderen Medien, um so ein gesamtes Bild zu schaffen?
Also nur noch Special Interest Medien? Ja, da muss man aber gucken, dass Leute nicht für jedes Medium separat bezahlen muss, weil ich möchte über Politik was lesen, aber ich möchte auch was über Kunst lesen und vielleicht die letzte Nachricht über Informatik und Nachhaltigkeit.
Klar, und ich frage mich nur, wie man wegkommt von so einer Medienwelt, in der ein Großteil der Artikel paraphrasierte DPA-Artikel sind, weil sich niemand leisten kann, da konkret was drüber zu berichten, aber natürlich muss alles überall vorkommen.
Ich finde auch diese ganzen unabhängigen Newsrooms sehr interessant. Also diese Konsortium von Journalisten, medienübergreifend oder medienunabhängig, so Korrektiv ist eher eine Redaktion, die zu keinem Medium gehört. Oder man hat ICAJ, oder dieses Investigate Europe, was sehr interessant ist, was eher so medienübergreifend ist oder länderübergreifend sogar. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Die News Nuggets von der DPA wird es wahrscheinlich immer geben, weil es immer Leute wollen sich ganz schnell informieren und kurz einen Artikel lesen. Guck mal, der ist in dem Land gewählt worden. Die stören mich auch nicht. Damit wird man aber kein Geld machen und da soll nicht das Hauptmodell sein. Also ich finde, versuche wir Korrektiv sehr interessant.
Glaubst du dann, dass es die Zukunft in die Richtung gibt? Also immer mehr Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Journalisten, vielleicht auch dadurch, dass sowieso immer mehr Menschen frei arbeiten und irgendwo mehr fest angestellt sind?
Fände ich schön. Also es ist, was die Open-Source-Szene auch so eher macht. Ich erinnere mich gerade dran, dass für meine Masterarbeit habe ich sehr viel einfach Artikel von Journalisten über Journalismus gelesen in Frankreich, die reagiert haben auf, wie sich die Landschaft verändert hat mit diesen Pure-Players. Und da war halt irgendwann die Theorie, dass französische Journalisten im Netz eigentlich eine große Redaktion sind. Das kam schon so um 2010, 11, glaube ich, diese Theorie. Seitdem habe ich nie mehr darüber gehört. Das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, dass man das sich so als eher alle Webjournalisten waren damals eine große Redaktion. Oder es waren alle Journalisten, die über das Internet reden. Leider ist das auch dann in dieser League du LOL-Sache eskaliert später. Das ist eigentlich die gleiche Gruppe, glaube ich. Aber so die Grundidee bleibt gut, glaube ich. Und diese Konkurrenz zwischen Medien, die macht eigentlich nicht viel Sinn für mich.
Genau, du hast im Vorgespräch dieses Zitat erwähnt von Jeff Jarvis.
Genau, do what you do best and link the rest.
Was würde das bedeuten, genau?
Na, konzentriere dich einfach auf das, was du machen kannst als Medium. Also ich weiß nicht, wenn du ein super Tech-Journalist hast und ein super Investigativjournalist, der sich drin spezialisiert, Dinge wie die Volkswagen-Geschichte zu machen, dann versuch nicht einen Artikel über Kunst zu schreiben, sondern wenn du das haben willst im Angebot, dann poste einfach einen Link zu einer Partnerzeitung oder Slate in Frankreich macht jetzt weniger, aber früher hat die einfach so diese im Netz Abteilung, wo die so drei Absätze drüber geschrieben haben, dieser Link hier, es geht darum, könnt ihr da lesen. Sollte eigentlich in die Richtung gehen, finde ich.
Das ist eigentlich ganz schön, weil wenn man das gut macht, dann schafft man es ja auch im Journalismus, gerade online, viel transparenter mit Quellen umzugehen. Wenn man für eine bestimmte Behauptung, die man jetzt trifft, die aber vielleicht nicht kernrelevant ist für meinen Artikel, aber dann kann ich verlinken zu einem anderen Artikel, wo das schon wieder beschrieben wurde. Macht eigentlich Sinn, oder?
Ja, also ich finde Links auch super. Man kann immer mehr Hintergrundinfos geben. Und warum muss ich einen Artikel ganz paraphrasieren, den ich gut fand im Netz, um das auch zu haben, wenn es den eh schon gibt? Und vielleicht kann ich mich dann eher auf ein anderes Thema fokussieren. Es gibt genug Themen, es gibt eher zu wenig Sachen, die Aufmerksamkeit kriegen, aber es ist halt dieses Ding, wenn dieses Medium das macht, dann muss ich es auch machen, weil sonst verliere ich die Leser, die eigentlich bei mir waren, aber beim anderen Medium dieses Thema gefunden haben. Das ist so, nein, dann machst du einen Link, dann machst du gutes Kuratieren und dann findest du andere Themen, weil es gibt genug Themen, es passieren genug Sachen in der Welt.
Was würdest du dir wünschen, dass aktuelle Kulturjournalismus-Studierende, worauf sie mehr achten sollen?
Das Internet. Nicht das Internet als in Read4chan, sondern eher lernt, wie ihr gut im Netz veröffentlichen könnt. So Datenskills, Datenvisualisierung. Das ist so zum Beispiel etwas, wo ich mehrmals überlegt habe, nach meinem Studium, ob ich mir noch irgendeinen super teuren Kurs mitmache, weil ich das nicht gelernt habe. Das sind so super Skills. Wie baue ich eine Webseite um ein Thema, wenn ich mal eine größere Recherche mache und vielleicht als Freier veröffentlichen will? Wie suche ich im Netz? Also man googelt ja nicht nur ein Wort, sondern es gibt Suchbegriffe und wie man das macht. Webseiten scrapen kann super, super interessant sein, größere Mengen von Daten zu kriegen. Wo suche ich Sachen? Wie suche ich in alternativen Datenbanken? Also diese ganze, also reine handwerkliche Sachen und dann auch mal ein bisschen verstehen, wie neue Technologien funktionieren, damit man nicht den 100. Artikel über Blockchain im Neuland liest. Also das ist so, sowohl die Tools kennen und wie man drüber schreibt. Also Tor schreibt man nicht in T-O-R wie ein Akronym, sondern das ist ein großen T und kleinen O und kleinen R und das Darknet ist ein umstrittenes Thema und auch als Begriff einfach das zu nutzen. Da merkt man einfach, dass die Journalisten sich nicht damit auskennen, so im politischen Feuilleton vor allem, wenn keine Spezialisten drüber schreiben.
Also bemerkst du manchmal, dass dann solche Begriffe verwendet werden und Dark Web und Deep Web werden oft verwechselt und...
Ja, und ob das überhaupt gibt und ob das nicht einfach eine rein technische Sache von Onion Services ist und wenn man das benutzt, was bedeutet es eigentlich? Also einfach ein bisschen da reinschauen in diese Kultur und auch einfach nicht immer erwarten, dass der Begriff, der Artikel über Hackers, dass um einen Typ geht, der mit einem Hoodie in der Ecke sitzt und irgendwas gehackt hat mit einer grünen Matrix. also ich habe tatsächlich mal einen Artikel geschrieben über Hackerspace-Kultur in Bulgarien, der von einem Medium, den ich nicht nennen werde, nicht gekauft wurde mit der einzigen Begründung, wir hatten uns an was anders vorgestellt. Dann haben sie so ein bisschen von Hackers, Hoodies, dunkle Ecken, Matrix und so weiter geredet. Ja, Hackerspaces in Bulgarien sind weiß und haben Fenster.
ich habe noch jetzt 5 Entweder-Oder-Fragen, ganz schnell.
Okay.
Also Paywall oder Patreon?
Soft Paywall. Okay. Patreon wird nicht funktionieren.
Okay, warum?
Es funktioniert für manche Leute, aber wir können nicht einfach, also es funktioniert halt, aber nicht für größere Sachen, nur für kleine Gruppen, Einzelpersonen.
Die auch dann gut ankommen müssen als Person und sich so vermarkten müssen.
Und nur diejenigen, die Reichweite haben. Das heißt, wenn du ein super Nischenthema bist, dann hast du keine Chancen. Und vielleicht ist ein Thema auch sehr wichtig, so Minorities und so.
Bitcoin oder Bargeld?
Bargeld.
Facebook oder Twitter?
Mastodon? Ich bin tatsächlich bei Twitter und nicht bei Facebook, aber idealerweise Mastodon.
Stift und Papier oder Tastatur und Bildschirm?
Abhängig für was? Also es gibt Sachen, die man mal aufschreiben und verbrennen irgendwann. es gibt Sachen, die kann man mit Tastatur machen, verschlüsselt hoffentlich.
Google oder Bing?
DuckDuckGo oder Startpage?
Alles klar. Marie Gutbuch, danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
So, gibt es noch irgendein Thema?
Bing? Seriously?
Ja, wisst ihr.
Ja, das war doch also das Ende. Ich fand es ziemlich witzig, dass du die Fragen gefragt hast, die sie alle eigentlich mit anderen Antworten beantwortet hat. Ja. Das Erste, was ich gemacht habe, war Mastodon zu googeln. Das klingt irgendwie ein bisschen nach SM-Praxis und dann stellt sich heraus, nein, es ist ein Social Network, was mehr sozial ist. Weiß ich nicht.
Ich muss mir das so richtig verstehe ich es auch noch immer nicht, ehrlich gesagt. Wir haben uns danach noch kurz drüber unterhalten, aber es ist ein Versuch, eine Open Source und netzpolitisch okaye Alternative für soziale Netzwerke zu schaffen.
Ich finde es, fand es auch lustig, dass sie über die Hacker-Communities und die Klischees der Hacker-Communities irgendwie gesprochen hat und gleichzeitig aber selber in einer Hacker-Community arbeitet, die so klischeehaft gestaltet ist. Das war
ja.
Das, amazing.
Ja, da ist auch so ein bisschen Selbstwiderspruch da, aber das ist ja okay, das ist eigentlich ganz schön irgendwie, finde ich.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, es gibt noch 6 weitere aus unserer ersten Staffel, wo wir andere Alumni interviewt haben über verschiedenste Themen, Chef sein, schreiben.
Wie man mit Journalismus Geld verdient.
Videojournalismus und ihr könnt euch die alle anhören, wenn ihr auf praxis-udk.de schaut. Und nächste Staffel, das entscheidet der nächste Jahrgang, worum es nächstes Jahr geht und wer gefragt werden soll. Darauf freuen wir uns
schon. Und dann sind wir auch nur Zuhörer. Ich freue mich schon. Naja, mach's gut.
Serafin, wir sehen uns bald.
Ja, bis bald, Yannick Schäfer.
Jetzt kommt so Musik und dann wieder. Ich höre die ganze Zeit Gangsters Paradise von Coolio. Ich weiß nicht warum.
Das war die letzte Folge der ersten Staffel von Praxisgespräch, ein Podcast der Studierenden des Masterstudiengangs Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. Diese Folge wurde von Serafin Dinges produziert. Zu Gast war Marie Gutbuch, Netzaktivistin. Moderation Serafin Dinges, Yannick Schäfer. Musik von Blue Dot Sessions. Damit ihr die nächste Staffel nicht verpasst, abonniert den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Infos zu den Folgen und alle anderen Texte unseres Magazins findet ihr auf praxis-udk.de.